Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Ja, ich mag ja alles, was so zwischen den Welten abläuft, was verbindet und Brücken schlägt und ganz besonders, wenn sich das zwischen Ägypten und Österreich abspielt. Und deswegen habe ich mir den Film Qissas, also The Stories, angesehen, der gerade in den österreichischen Kinos läuft. Und ich muss sagen, ich war sofort verliebt in diesen Film, der selbst eine Art, ja, Liebesfilm ist. Vordergründig geht es um die Beziehung zwischen der Österreicherin Elisabeth aus Villach und dem Pianisten Ahmed, der in Kairo lebt. Und was als kuriose Brieffreundschaft beginnt in den 1970er Jahren, endet dann in einer wirklichen Beziehung. Aber eigentlich geht es in dem Film um viel mehr. Dieser Film ist, glaube ich, eigentlich eine Liebeserklärung, ja, an die Menschlichkeit, die eben gar nicht so anders ist, ob in Villach oder in Kairo. Es ist auch eine Liebeserklärung an die kleinen Leute, wie sie versuchen, sich durch alle Widrigkeiten zu manövrieren. Und man muss sagen, Widrigkeiten gab es genug im Ägypten der 1970er und 1980er Jahre, in dem dieser Film eben spielt. Und oft stehen dann die Protagonisten tatsächlich auch irgendwie auf der Verliererseite und trotzdem lassen sie sich nie unterkriegen. Über diesen Film sprechen möchte ich mit niemand geringeren als jemand, der ihn gemacht hat, den österreichisch-ägyptischen Filmemacher Abu Bakr Shaui, oder seine Freunde hier in Österreich nennen ihn Abu, einfach nur. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du dir Zeit nimmst.
Es freut mich sehr. Danke, dass du mich hier hast.
Ja, wie soll ich dich vorstellen? Du machst wahnsinnig schöne und, finde ich, sehr einfühlsame Filme und du bist damit auch erfolgreich. Einer deiner großen Erfolge war der Film Yom Eddin, der war im Cannes Festival, welchem Jahr war es?
2018.
Im Wettstreit mit der um die Goldene Palme tatsächlich, und er war auch der ägyptische Beitrag für den Oscar damals. Damals habe ich dich dazu auch in Kairo für den ORF im Kino interviewt bei der Premiere, und so haben wir uns eben auch damals kennengelernt. Dieser Film war eine Art, ja, würde ich sagen, ägyptischer Roadmovie, in dem sich ein ägyptischer Lepra-Patient, der aus einem Lepra-Dorf, also wo die Lepra-Leute zusammenleben und eigentlich mehr oder weniger weggesperrt waren, der aus diesem Dorf flieht und dann unterwegs ein Kind aufliest, und dieses Paar zieht dann durch Ägypten. Ein Roadmovie, der sogar teilweise auf einem Eselskahn stattfindet. Ebenfalls ein wirklich wunderbarer Film. Aber lass uns zu deinem neuen Film kommen, The Stories. Die meisten Zuhörerinnen haben ja noch den Film nicht gesehen.
Ja.
Wie würdest du den irgendwie in ein paar Worten zusammenfassen, inhaltlich?
Familiengeschichte, wo zwei Welten aufeinandertreffen zwischen Ägypten und Österreich, wo diese zwei Welten zusammenfinden und finden, dass man zusammenleben kann und nicht gegeneinander leben kann. Ich wollte unbedingt auch einen Film in Ägypten machen, vor allem über etwas über meine Familie. Mein Vater und meine Mutter haben sich in den 1970ern durch Brieffreundschaft getroffen. Mein Vater ist Ägypter, meine Mutter ist Österreicherin, und sie haben sich Briefe geschrieben über mehrere Jahre hinweg, haben sich dann eventuell getroffen, und 10 Jahre später haben sie geheiratet. Und ich fand das irgendwie eine sehr interessante Art, sich kennenzulernen. Vor allem, dass es sowas eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. Also so etwas ist...
Brieffreundschaft, das kann sich heute keiner mehr vorstellen.
Überhaupt, ne? Nicht. Also man wartet heute nicht einmal 2 Sekunden auf eine Antwort, auf eine Message. Und damals musste man einen Monat warten, bis der Brief überhaupt ankommt. Und das fand ich sehr interessant, wie Zeiten waren, ganz anders waren. Und gleichzeitig ist meine ägyptische Familie durch eine sehr turbulente Zeit irgendwie durchgegangen in diesen Jahren, vor allem in den Jahren 67 bis 84. Da war sehr viel los in Ägypten.
Zwei Kriege, zum Beispiel 67er Krieg und 73er Krieg.
Genau, ja. Kriege, Aufstände, hat sich sehr viel geändert. Die
Brotunruhen 77.
Genau, ja. Präsident ermordet. Und Es war immer was los. Es war sehr viel los und es hat mich immer gewundert, wie eben die normalen Familien, also jetzt nicht Leute, die jetzt unbedingt sehr reich sind oder auch sehr arm sind, also einfach nur normale Mittelklasse, wie die mit diesen großen Events auseinanderkommen. Also wie können die damit leben? Was hat das für Auswirkungen auf den normalen Menschen auf der Straße? Und das hat mich irgendwie immer gewundert.
Spielen wir einen kurzen Ausschnitt dieses Films ein. Dort ist die Rede davon, dass einem Fisch keine Flügel und einem Vogel keine Flossen wachsen. Ein Ausspruch deines österreichischen Großvaters in dem Film, der mit deinem ägyptischen Vater spricht, der damit eigentlich sagen will, dass Liz, also deine Mutter Elisabeth und Ahmed, eigentlich nicht zusammenpassen und nicht zusammenleben können. Der eine in der Luft und der andere im Wasser.
A fish. And a bird. Can love. But the fish cannot live on land. And the bird cannot live under the water.
Bird can have wings.
Yes, a bird has wings.
Das ist einer der zentralen Sätze dieses Films, der immer wieder in verschiedenen Variationen vorkommt. War das ein zentrales Thema in deiner Familie oder einer der Sätze später am Küchentisch, der immer wieder zu neuen Geschichten aufgebaut wurde? Erzähl uns etwas über diesen Fisch und den Vogel, denn am Ende haben sie ja beide geheiratet und sind, glaube ich, bis heute verheiratet. Ich habe sie beide auch bei der Filmpremiere in Wien im Gartenbaukino gesehen. Erzähl uns was über diesen, weil das ist schon eines der zentralen Themen, ne?
Ja, diese Story ist fast, also meiner Mutter nach, fast wirklich so zusammengekommen, dass mein Großvater, als mein Vater dann um ihre Hand angehalten hat, ihn gefragt hat, also wie soll ein Fisch und ein Vogel zusammenleben, wenn die in zwei verschiedenen Welten leben. Und wie ich verstehe es, mein Vater hat als liebstes Musical Fiddler on the Roof, wo das auch so ein Zentralthema ist, a fish and a bird can love, but how will they live together, ist die Line dort. Und es war so eine Sache, die dann wirklich auch eine Frage war. Damals hat man nicht sehr viel gewusst über Ägypten. Es war auch, das gab es das Internet noch nicht. Und es war so eine Sache, wie stellst du dir vor, dass das Leben zusammen sein sollte? Und das war eine große Frage für die. Und gab es natürlich keine gute Antwort damals. Die Antwort ist eben, dass sie dann zusammen wirklich gelebt haben und über Jahrzehnte hinweg immer noch verheiratet sind.
Das ist ja sehr schön in dem Film, weil das wird ja so aufgebaut, ne? Also der Bruder von Liz erzählt deinem Vater dann, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo der Großvater sich mit ihm hinsetzen wird und ihm genau diesen Satz sagen wird und er soll sich darauf vorbereiten, was er dann eben antwortet. Und dann kommt es wirklich zu dieser Szene im Film und er verplappert es, er schafft es nicht, die richtige Antwort zu geben. Er sagt dem Fisch, wachsen Flossen, er bringt alles durcheinander, weil er so nervös ist. Ne?
Ja, er hat sich gut, sehr gut vorbereitet und dann ist auf einmal, vergisst er, was er sagen soll und es geht alles vorbei. Also das Meeting geht nicht so gut, wie er sich gedacht hat.
Ja. Wann hast du eigentlich erkannt, dass die Geschichte deiner Familie eben nicht nur eine persönliche Geschichte ist, sondern auch einfach filmisch erzählenswert ist?
Vor mehreren Jahren. Also wir haben uns immer mittwochs getroffen mit der ganzen Familie in Ägypten, wo immer Geschichten erzählt wurden. Und diese ganzen Geschichten, da wurden immer Legenden erzählt. Also es ging um den Lulu, der im Viertel ist und so ein Thug ist, der die Leute irgendwie immer anrempelt und Streitereien aufbaut. Und der Postler, der kommt und es ist immer heiß und es gibt immer Streitereien mit ihm.
Der kommt auch im Film vor, ne?
Der kommt auch im Film vor. Und die Wohnungstür, die immer offen war, weil immer Gäste rein und rauskommen. Und diese Geschichten, die sind jede Woche erzählt worden. Und was ich gemerkt habe, ist, dass irgendwo fängt diese Geschichte als Realität an. Es fängt an mit einer wahren Begebenheit. Aber je mehr sie wiedererzählt wird, desto größer wird die Geschichte, desto mehr Fantasie kommt rein und desto da kommen immer mehr Special Effects und mehr Sound Effects rein und auf einmal ist es nicht mehr eine Geschichte, sondern eine Legende. Und deshalb kam es dann zu The Stories, zu den Filmen, weil der Film ist ja auch irgendwie, da geht es ja auch nur um legendäre Geschichten und Geschichten, die eigentlich vielleicht wirklich auf wahren Begebenheiten basiert sind, aber so oft wiedererzählt wurden, dass sie eigentlich jetzt Legenden wurden und diese die ganzen kleinen Charakteren und Seitendarsteller wurden alle zu Legenden in dem eigenen Film. Und ja, es ist irgendwie dazu gekommen, dass das Wiedererzählen die Geschichte in etwas viel Größeres umwandelt.
Ja, ich kenne das übrigens von meiner eigenen Familie in Ägypten. Also stimmt. Und es sind die immer wieder gleichen Geschichten. Die werden immer mehr ausgeschmückt. Und die Ägypter sind ja gnadenlose Geschichtenerzähler. Das ist dann wirklich so. Und also diese Geschichten kennt dann auch jeder und die werden immer besser mit jedem Mal, in dem sie eben erzählt werden. Ich kann mir das genau vorstellen, wie das bei euch da am Küchentisch
ist. Ja, und die das mit den Geschichtenerzählern, das ist wirklich so eine Sache, wo ich gemerkt habe, die Ägypter, die erzählen Geschichten sehr gerne und sehr gut. Und das sind alles wirklich begnadete Geschichtenerzähler, die eigentlich jetzt nicht unbedingt in Filmen arbeiten oder Romane schreiben oder irgend sowas. Das sind ganz normale Menschen, die eigentlich sehr gut sind, viel besser sind als ich in Geschichten erzählen. Und das ist fast schade, wo ich mir das Ganze anhöre und sage, das ist ja schade, dass sowas nicht verfilmt wird oder verewigt wird.
Ja, das ist eigentlich eine geniale Idee, diese Geschichten zu einem Film zu machen. Es gab ja auch, ich meine, was interessant ist im Film, es gab ja immer auch, es ist so eine Mischung aus, man sieht die Familie und eben diese Geschichten und dann wird es immer auch irgendwie in einen gewissen historischen Kontext eingegliedert. Also man sieht, was im Fernsehen läuft, da wird dann eben Sadat erschossen oder es passieren andere Dinge. Wann hast du eigentlich verstanden, dass diese Geschichten nicht nur für dich persönlich Sinn ergeben, sondern hast sie auch im historischen Kontext wirklich verstanden?
Ja, also vor allem, wenn ich jetzt so Sachen gehört habe wie: Als der Sadat ermordet wurde, waren meine Eltern in einem Geschäft, um einen neuen Gasherd zu kaufen. Und da haben die das am Fernsehen irgendwie mitbekommen, dass die Parade dann unterbrochen wurde. Und ich habe mir gedacht, so, das ist so interessant.
Da musst du vielleicht dazu sagen, also Sadat damals ist auf einer Militärparade von islamistischen Attentätern damals erschossen worden.
Genau.
Das ist der Hintergrund.
Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist so interessant irgendwie, dass da passiert irgendwie große ägyptische Geschichte, große Momente in der ägyptischen Geschichte und der normale Mensch macht seine normalen Sachen und erinnert sich noch Jahrzehnte später dran, wo er war und was er gemacht hat. Er hat ein Gasherd gekauft, also so eine kleine Sache irgendwie. Und während draußen in der Welt die große Geschichte an ihm vorbeigeht. Und der Moment ist auch im Film drinnen. Diese Sachen, also wieder zurück zu dem, was passiert in diesen großen Momenten und was haben die für einen Einfluss auf den kleinen Menschen, weil diese ganzen Sachen dann sich auch irgendwie auf ihn aufspielen.
Ja, dieser Gasherd spielt ja auch eine zentrale Rolle im Film. Der funktioniert nicht so richtig und man muss immer dagegen treten. Ja. Und das passiert immer ständig, also deine Großmutter ist ständig dabei, gegen diesen Herd zu treten und dann kommt es sozusagen zu einer Szene, wo es auch irgendwie so eine Verbindung hergestellt wird zwischen deiner Mutter, deiner österreichischen Mutter und deiner ägyptischen Großmutter, wo eben dann Liz, deine Mutter, eben auch anfängt, diesen Gasherd zu traktieren mit ihren Füßen, damit der endlich losgeht. Man fragt sich natürlich im Laufe des Films, warum sie sich nicht schon früher einen neuen Herd gekauft haben.
Ja, das war auch so eine Geschichte in der Familie, die auch fast wahr war. Also meine Großmutter wollte immer einen neuen Herd. Der alte Herd hatte immer Probleme bereitet und er wurde erst viel später, wurde ein neuer gekauft. Es hat immer sehr, sehr lange gedauert, bis sowas passiert ist. Und das habe ich mir gedacht, das ist so eine süße Geschichte, die man da einbauen kann.
Also man merkt schon, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen merken schon, das geht wirklich um die kleinen Dinge des Alltags in diesem Film und eingebettet in die große Geschichte des Landes. Und es sind lauter eigentlich, es geht immer um die kleinen Helden irgendwie in diesem Film.
Ja, bitte, die kleinen Helden und die kleinen Gewinne im Leben. Also auch wirklich, es sind ja nicht diese großen Gewinne, wo die jetzt am Ende irgendwie was wirklich Massives machen. Aber es ist massiv für sie selbst, also für die Familie macht das einen großen Unterschied. Und diese kleinen Gewinne im Leben, die vielleicht für Außenstehende nicht so signifikant sind, ist dann für die wirklich etwas Ausschlaggebendes, das Leben verändert.
mal zu dem Thema, das auch groß in diesem Film ist, nämlich Fußball. Ja, also wir haben ja gerade leider sehr tragisch gesehen, wie die ägyptische Nationalmannschaft gegen Argentinien ausgeschieden ist. Also man muss sagen, schon in einem, glaube ich, sehr unfairen Spiel. Ja. Und ich muss sagen, die letzten 18 Minuten haben haben mein ägyptisches Fußballherz echt gebrochen. Also Ägypten war in 2-0 in Führung und dann hat Argentinien in den letzten 18 Minuten 3 Tore geschossen. Also es war der absolute Horror zuzuschauen. In deinem Film spielt der Fußball auch eine wichtige Rolle, nämlich diese Familie sind große Fans der Kairoer Fußballmannschaft Zamalek. Zamalek ist einer der großen Fußballclubs in der Stadt, aber Zamalek-Fan zu sein heißt zu leiden, weil diese Zamalek-Truppe da hat über die Jahre oft immer wirklich sehr, sehr viel Pech gehabt und hat eigentlich in Kairo immer die zweite Geige gespielt hinter dem großen starken Club Al-Ahli. Da gibt es auch eine große Rivalität zwischen den beiden und also wie gesagt, Zamalek-Fan zu sein ist nicht einfach.
Ist eine Tortur.
Und dieses Verlierer-Image wird natürlich im Film auch tatsächlich zur Metapher für die ganze Familie irgendwo, ne? Kannst du das erklären, was da passiert?
Ja, es ist eine Tortur, das Team zu verfolgen. Es ist wirklich Wahnsinn, aber es macht so viel Spaß, weil da ist immer Drama dabei. Es ist immer was los. Es wird wirklich nie langweilig. Und das finde ich irgendwie interessant an Teams. Wenn ein Team das immer nur gewinnt, da ist ja nichts Interessantes dran, da ist ja langweilig für mich. Aber ich mag so Teams, dass so Underdogs sind, wo immer Drama dabei ist, entweder durch, dass sie sich selbst das beifügen oder was, wo wirklich nur Pech dabei ist. Und das finde ich immer interessant, weil das sind die Gewinne sind dann immer schöner und das spiegelt sich auch im Film immer ein bisschen da mit der Familie, dass die sich ein Team ausgesucht haben, wo es einfach schwerer ist, wo sehr viel Pech dabei ist, aber dann, wenn denn eventuell ein Gewinn dabei ist, der dann viel schöner ist, weil er durch sehr viel harte Arbeit kommt.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen Metapher für die Familie, ne?
Natürlich.
Also sie haben es schwer, sie haben es nicht einfach, sie haben nicht immer Glück. Ein Bruder deines Vaters fällt im Krieg 1973. Deine Großmutter stirbt am Ende an Krebs und das war ja diejenige, die wirklich den ganzen Laden zusammengehalten hat. Also man merkt sozusagen, man leidet auch so ein bisschen mit der Familie mit und freut sich aber, dass sie trotzdem irgendwie aufrecht stehen. Ja. Also so ein bisschen hat es schon was mit dem Zamalek-Club zu tun. Und ich meine, einer der wirklich wunderbaren Sachen ist, dass diese Familie, weil dieses Team immer Pech hat, ständig beim Zuschauen ihre Formation wechseln. Also sie schauen immer, beim letzten Mal sind wir so gesessen, da haben sie verloren, jetzt setzen wir uns andersrum und also ständig wird sozusagen die Formation der Familie verändert beim Zuschauen. Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte.
Ja, es ist so im Film aufgebaut, dass immer wenn etwas Gutes fürs Land passiert, passiert etwas Schlechtes für die Familie und im Gegenzug auch, wenn was Gutes für die Familie passiert, passiert was Schlechtes im Land. Und zum Beispiel jetzt... Der Bruder, der dann im Krieg stirbt, es ist nicht wirklich so passiert. Das war ein entfernter Cousin von meinem Vater in Wirklichkeit. Der geht weg im Krieg. Er sagt, er ist Übersetzer, damit die Familie sich keine Sorgen macht. Allerdings finden die dann später raus, dass er in der Fallschirm-Division war. Es passiert immer irgendetwas, was denen irgendwie dazwischen kommt, aber etwas, wo die überhaupt keine Kontrolle darüber haben. Also etwas, was viel größer ist als die, entweder ein Krieg, ein Aufstand, Präsident wird ermordet. Es ist immer irgendetwas los.
Und die Sitzordnung vom Fernseher zu ändern, hilft am Ende nicht wirklich. Ganz am Ende gibt es dann die Szene, da ist der Film ja eigentlich dann auch zu Ende, wo dieses Team endlich wirklich einen großen Sieg feiert. Aber diese Veränderung der Formation und der Sitzordnung hilft nicht wirklich, ne?
Ja, aber komischerweise, das war so eine Tradition bei uns auch, wo wir um uns immer denken, wenn wir ein Spiel schauen, wenn wir richtig sitzen, vielleicht kommt es dann auch richtig. Also Aberglaube ist dann auch immer Part vom Sport. Aber was mir aufgefallen ist, als der Film dann gezeigt wurde in den Kinos, dass sehr viele Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir machen das genauso bei uns in der Familie. Wir sitzen auch immer, wir haben Aberglaube und wir sitzen dann in verschiedenen Kombinationen und glauben dann, wir haben es endlich geschafft, die richtige zu finden, aber dann finden wir nie die richtige.
Apropos Aberglaube, ja, da ist ja auch noch eine andere schöne Geschichte immer rund um diese Spiele, weil es gibt einen Onkel, von dem die Familie überzeugt ist, dass er den bösen Blick hat. Also ich muss mal sagen, die meisten Ägypter glauben ganz fest an Hasad. Also Hasad ist sozusagen jemand, der sozusagen den bösen Blick auf dich wirft und dann passiert etwas Schlechtes mit dir oder dein Team verliert. Und einer dieser Onkel sind sie alle davon überzeugt, dass der eben den bösen Blick hat. Und sie versuchen ihm ständig irgendwie aus diesen Spielen auszuschließen und dass er da eben nicht reinkommt, weil sie fest davon überzeugt ist, wenn der Onkel dieses Spiel anschaut, dann geht's auf jeden Fall schief. Ne?
Ja, das geht auch zurück zu den Geschichten, die man gehört hat als Kind von den Onkels, wo man immer von einem Familienfreund, der einen schlechten Blick hat und wenn der vorbeikommt, dann passiert irgendwas, dann fällt irgendwas runter oder geht was kaputt. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, ja, was, wenn das anders interpretiert ist, wenn er eigentlich der Glücksbringer ist und wir eigentlich den schlechten Blick haben und er eigentlich die Balance reinbringt. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich interessant, das von seinem Blick aus zu sehen und wie seine Vision dann ist.
Vielleicht noch mal ein bisschen was zu Hasad zu sagen. Also Hasad, also dieser böse Blick, ist ja sozusagen eigentlich eine Tradition oder ein Aberglaube, der dazu gedacht ist, dass man eben nicht neidisch ist. Also der böse Blick ist der Blick der Neider, sozusagen, ne? Eigentlich, ne?
Ja.
Und das geht sogar so weit, dass wenn wir zum Beispiel in Ägypten, wir haben ein neugeborenes Baby und dann kommen, also hier in Österreich würde man sagen, kommt man das erstmal und sieht dieses Baby und würde sagen, oh mein Gott, ist der schön, mein Gott, ist der süß. Und das würden die meisten Ägypter niemals sagen, weil sie dann glauben, dass sie den bösen Blick auf dieses Film, auf dieses Kind. Und die Familie hätte den absoluten Horror, wenn du da hingehst und sagst, dieses Kind ist süß. Also sagen manche sogar, also die meisten sagen, Mashallah, also das Kind ist so genau, wie Gott es will, sozusagen. Ja. Oder manche sagen tatsächlich, mein Gott, ist dieses Kind hässlich.
Ja, genau.
Aber jeder versteht, dass damit gemeint ist. Natürlich nicht, dass es hässlich ist, sondern es ist tatsächlich gut gemeint. Soweit zu dem Onkel mit dem bösen Blick. Wie hast du dich eigentlich sozusagen diese familiären Erinnerungen und diese historische Genauigkeit, was da in Ägypten los ist, in Einklang gebracht? Musstest du dich da manchmal entscheiden zwischen sozusagen den emotionalen Familiengeschichten und der faktischen Wahrheit, was in Ägypten gerade passiert?
Es ist sehr viel gespielt worden mit den Fakten und mit den Timelines. Also da habe ich mir sehr viel Freiheit genommen. Es ist eben ein Film, wo, wie gesagt, er stammte daraus, dass aus wahren Begebenheiten, aber wie ich selbst gemerkt habe, dass diese Geschichten, wie sie weiter erzählt werden, einfach Fantasiegeschichten geworden sind. So ist der Film auch geworden. Es ist eine große Fantasiegeschichte geworden. Mein Vater ist nicht wirklich ein Pianist, meine Mutter ist keine Schriftstellerin. Das sind alles Sachen, die dann in den Film reingebaut worden sind.
Eigentlich wie die Geschichten, ne?
Genau.
Du würdest noch immer irgendwas dazu.
Genau, es kommt immer irgendwas dazu. Es ist der Kern, ist in Wahrheit, kommt aus einer wahren Begebenheit.
Glaubst du, dass du filmemacherische Talent sozusagen, Geschichten erzählen, dass das tatsächlich auch sozusagen dir so mitgegeben wurde von der Familie?
Ganz bestimmt. Also meine Onkels, die haben immer Geschichten erzählt mit so viel Bravado und mit so viel, also mit so viel Talent. Die müssten eigentlich alle Geschichtenerzähler werden. Und ich wollte denen irgendwie, wie gesagt, die sind alle nicht jetzt Filmemacher, Schriftsteller oder Autoren. Und ich fand es immer schade, dass dieses Talent irgendwo benutzt wird. Und ich habe mir gedacht, sowas muss ein Denkmal gesetzt werden. Also, und ich mag meine Familie sehr gerne, sowohl die ägyptische als auch die österreichische. Selbst wenn wir uns jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so oft trifft. Das Leben zieht Leute auseinander und man wird älter und es macht jeder seine eigene Sache. Aber die haben alle sehr viel Einfluss gehabt auf mich als Kind und als Jugendlicher. Es war ein sehr starker Einfluss und auch auf mein Schaffen jetzt als Filmemacher. Und dass denen nicht irgendwie ein Denkmal gesetzt wird als Dankeschön für diesen Einfluss, das wäre schade gewesen.
Hat eigentlich diese Arbeit an diesem Film deine Sicht auf deine Familie oder auch deine Identität verändert?
Nein, aber es ist immer sehr schwer, über solche persönlichen Sachen Filme zu machen. Und das habe ich erst später gemerkt. Das habe ich vorher nicht wirklich gewusst. Und es ist keine einfache Sache. Also Familie zu bearbeiten. Da muss man viel Respekt zeigen. Und ja, man muss, wenn man so ein Denkmal setzt, muss man dem auch irgendwie den richtigen Respekt zeigen. Und das habe ich versucht zu machen und ich hoffe, dass das geklappt hat.
Das war ja auch so ein bisschen ein Dreh zwischen den Kulturen, ja? Also du mit deiner ägyptischen Großmutter, die eben den ganzen Familienladen zusammenhält, gespielt in einer wirklich für dich starken Rolle von der ägyptischen, wirklich guten ägyptischen Schauspielerin Nelly Karim, ja. Und dein Vater Ahmed, gespielt von Amir El-Masri, und deine Mutter, deine österreichische Mutter Liz, gespielt von der österreichischen Schauspielerin Valerie Pachner, und das Ganze gefilmt von dem wunderbaren österreichischen Kameramann Wolfgang Thaler. Wie hat es eigentlich funktioniert am Set, sozusagen auch diese ganzen sehr, sehr unterschiedlichen Biografien, Kulturen, wie haben die zusammengearbeitet?
Ja, also das war eigentlich viel einfacher, als ich es gedacht habe. Es ist ja so ein Ensemble-Piece. Es sind sehr viele Charaktere, die rein und raus kommen, die alle irgendwie ihren eigenen Arc haben als Charakter und wo irgendwie alles zusammenkommt am Ende. Wir haben ein sehr gutes Cast gehabt, sowohl der ägyptische als auch auf der österreichischen Seite. Die sind wirklich sehr gut zusammengekommen, vor allem jetzt in den Szenen, wo alle zusammen sind, zum Beispiel in der Hochzeitsszene, sitzen alle zusammen. Das war das erste Mal, wo sie sich da, weiß ich noch, da ist die Schauspieler Johannes Krisch, Maria Hofstetter und Jack Hofer, die sind extra nach Ägypten geflogen, nur für diese eine Szene. Das war das erste Mal, dass sie nicht nur auf dem ägyptischen Filmset waren, sondern dass diese die anderen Charaktere alle getroffen haben und auch mich getroffen haben. Es wusste eigentlich keiner, was los ist und was wir machen. Und das habe ich mit Absicht auch so gemacht, weil ich wollte irgendwie, dass diese Confusion da ist und dass man ein bisschen sieht, dass man irgendwie in einer anderen Kultur ist und nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll.
Das ist ja eigentlich die wirkliche Szene dann natürlich, weil genau. Es waren die österreichischen Großeltern, die da das erste Mal tatsächlich nach Ägypten kamen, um diese andere Familie kennenzulernen. Ne?
Ja, und dann sitzen die da und wissen nicht genau, wie sie sich verhalten sollen. Und das sollte man dann auch so sehen im Screen. Und ich habe das dann mit Absicht so gemacht, dass ich eigentlich überhaupt nichts gesagt habe und dann die einfach in die Szene reingegeben habe. Es wusste nur einer von den Schauspielern, was er machen sollte. Der hat dann die Szene irgendwie, war dann der Leader von der Szene und der Rest hat dann ihm irgendwie gefolgt und das hat dann wirklich sehr gut geklappt. Also das Ensemble hat sehr gut geklappt.
Ja, das ist eine tolle Szene. Man merkt die Verwirrung tatsächlich ein bisschen im Film auch. Das ist wirklich gut gemacht. Funktioniert dieser Film eigentlich in Österreich? Also Zuschauer außerhalb der arabischen Welt wissen ja wenig über ägyptische Geschichte. Hast du dich da irgendwie in der Verantwortung gefühlt, ein bisschen Ägypten zu erklären, oder wolltest du dem Publikum einfach bewusst Raum lassen, das Ganze selbst zu entdecken?
Ja, also ich hoffe, es funktioniert. Also ich bin aufgewachsen zwischen Ägypten und Österreich. Ich habe Familie in beiden Ländern. Was ich schon sehr früh gemerkt habe, ist, dass, das sagen die auch im Film, Family is the same everywhere. Also Familie ist überall gleich. Die haben die gleichen Dynamiken, die gleichen Streitereien. Wir reden mit der gleichen Passion. Und es ist alles irgendwie, es sind sehr viele Similaritäten. Und irgendwie, was uns, ich weiß, das hört sich jetzt klischeehaft an, aber was uns zusammenbringt, ist viel mehr als das, was uns irgendwie auseinanderhält. Und das ist aber auch wirklich wahr. Und ich hoffe, dass wenn Leute den Film sehen, dass sie ein bisschen von sich selbst sehen im Film und ein bisschen sehen, wie Kulturen eigentlich viel einfacher zusammenarbeiten, als jetzt gegeneinander arbeiten.
Es gab ja jetzt, also du hast jetzt die Premiere in Kairo gehabt und jetzt die Premiere in Wien im Gartenbaukino. Haben die unterschiedlich reagiert, das Publikum?
Ja, die Reaktionen waren eigentlich nicht so verschieden. Also ich in Ägypten waren die Reaktionen immer sehr gut. Alle diese Kinogoer sie kommen auf mich zu. Die kennen diese ganzen Geschichten von sich selbst. Die kennen diese Familiencharaktere. Die haben sowas schon mal gesehen. Diesen Onkel, diese Tante, diesen Nachbarn. Die gibt's alle. In Österreich, wird sich vielleicht noch mehr zeigen, aber die Leute sind auch auf mich zugekommen und haben gesagt, sie sehen ein bisschen sich selbst in dieser ganzen Sache. Dieser Clash of Cultures, das ist ja auch, wird auch immer wieder hochgespielt, aber es ist ja nicht wirklich so ein Clash. Es ist ja auch wirklich sehr viele Sachen. Also wenn du wirklich auf die individuelle Ebene gehst, es ist sehr viel, das uns zusammenführt und nicht so viel, das uns auseinander trennt.
Ging es eigentlich, also jetzt, du beinhaltest ja sozusagen zwei Dinge in einer Person, also so ähnlich wie ich, ja, also halb ägyptisch, halb österreichisch, so wie halb deutsch, halb ägyptisch. Und man wird ja immer wieder gefragt, das geht ja bestimmt auch so. Fühlst du dich jetzt mehr als Ägypter oder fühlst du dich mehr als Österreicher? Das ist eine klassische Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und ging es dir in dem Film vielleicht auch ein bisschen darum zu zeigen, dass man eigentlich auch zwei Kulturen gleichzeitig angehören kann, anstatt sich entscheiden zu müssen?
Ja, damit bin ich ja aufgewachsen. Also ich bin immer zwischen den zwei Kulturen aufgewachsen. Also in Ägypten war ich immer der Österreicher und in Österreich bin ich immer der Ägypter gewesen. Und es ist so. Und man ist nie vollständig
andere. Ne?
Genau. Es ist irgendwie auch da. Es ist nicht immer eine gute Sache. Aber
es gibt ja natürlich auch, einen gewissen Abstand, dass du beide Sachen irgendwie betrachten kannst mit einem gewissen Abstand und dann anders auf die Dinge schaust als die meisten Leute um dich rum, ne?
Genau, und man hat dann auch mehr irgendwie Analyse zu und man hat mehr irgendwie Augen für die andere Seite. Also ich fand das immer sehr interessant, dass es mir die Chance gegeben hat, sich irgendwie auseinanderzusetzen als Dialog mit der anderen Seite, falls da irgendwas ist, was uns trennt oder so. Sind immer Sachen, wo man sich denkt, also man kann sich irgendwie in die andere Seite reinversetzen und sich das auch irgendwie nachvollziehen.
Wie beantwortest du denn die Frage, fühlst du dich jetzt mehr als Ägypter als Österreicher? Also dass immer gesagt wird, du musst dich jetzt entscheiden.
Immer beides. Also ich fieber für beide Länder mit. Ich fühle mich in beiden Ländern sehr, sehr gerne zu Hause. Und es gehört zur Identität dazu.
Was hättest du denn gemacht bei der WM, wenn Österreich gegen Ägypten gespielt hätte?
das wäre schwer gewesen. Also ich, natürlich jetzt vielleicht kann es sein, dass ich wegen jetzt dem Ägyptenbezug und weil ich jetzt auch ägyptische Teams verfolge, dass ich für Ägypten ein bisschen mehr mitfiebere. Aber schwer wird es schon gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass Ägypten und Österreich aufeinander getroffen sind. Aber das wäre eine schwere Situation gewesen.
Bei diesem ganzen Film, wie greifen eigentlich deine österreichische und ägyptische Identität beim Erzählen ineinander?
Ja, der Film ist ja auch so aufgebaut, der macht einen großen Mix zwischen jetzt westlicher Erzählungsweise und jetzt ägyptischer Erzählungsweise. In Ägypten wird sehr ausführlich, ist viel Fantasie dabei, es wird mit sehr viel Energie beredet und dann trifft das dann auf die klassische Three-Act-Structure, wo Beginning, Middle und End dabei ist. Und der Film hat dann eben sehr oft diese Freiform. Es ist eigentlich auch sehr literarisch aufgebaut. Es ist ein bisschen geschrieben wie ein Roman eher als wie ein Film. Es sind fünf verschiedene Zeitepochen. Jede ist fast wie ein kleiner Kurzfilm, die 20 bis 30 Minuten dauert, wo immer so ein kleiner Mikrokosmos drinnen ist zwischen Ägypten und Österreich. Und es treffen dann diese zwei verschiedenen Erzählungsweisen aufeinander.
Kann Kino eine Empathie zwischen Kulturen schaffen, die auf eine Art und Weise, was die Politik eben nicht erreichen kann?
Ah ja, absolut. Politik ist ja eher, da geht es ja eher darum, den Gewinner hervorzuheben und die Geschichtsbücher so zu schreiben, wie man es gerne will. Und deshalb ist das im Film ganz anders. Im Film lernt man andere Kulturen kennen. Ich habe fast alles, was ich weiß von anderen Kulturen, durch eben mein Filmwissen. Wenn ich jetzt chinesische Filme schaue, wenn ich Filme aus Finnland schaue, wenn ich Filme aus ganz anderen, aus Südamerika schaue, da lernt man ja das Wirkliche kennen irgendwie. Also da weiß man, dass ist egal, ob Fantasie drin ist oder nicht, man lernt irgendwie, wie sagt man, roh. Spirit, der Geist dieser Kultur ist dann irgendwie drin. Und da ist auch wirklich, wirklich was Wahres drin. Es ist keine Propaganda dabei. Es sind Geschichtenerzähler, die eine Geschichte rüberbringen wollen. Jetzt egal, ob sie positiv oder negativ ist. Das ist etwas, was dann der Zuschauer selbst sich aussuchen kann, wie das aufnimmt. Aber ich schaue seit Kind, schaue ich mir Filme an und das hat eine große Auswirkung gehabt auf mein auf mein Verständnis von anderen Kulturen und auch wie ich andere Kulturen angehe.
Wenn das Publikum in Österreich hier aus dem Kino geht, mit einem ja vielleicht etwas differenzierterem Bild oder anderem Bild von Ägypten, als wir das, was wir von den Nachrichten immer kriegen, was ist für dich wichtig? Was sollen sie dann verstanden haben?
Naja, wir leben ja gerade zur Zeit in so einem Zeitraum, wo sehr viel, Division auseinandergehen ist und wo eigentlich das sehr
die
viel
Unterschiede
auch
mehr betont wird als die Gemeinsamkeiten, ne?
Ja, es wird immer darüber geredet, wie anders die anderen sind. Und ich habe das nie so gesehen. Also ich war in Ägypten, also nicht nur zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, aber ich war auch von einer deutschen Schule, war ich sehr oft im Austausch mit anderen Kulturen. Und es ist einfach nicht so. Es ist fast so, als ob wir in diese Richtung getrieben werden. Aber auf der menschlichen Seite, auf der menschlichen Ebene ist es wirklich nicht so. Es ist eigentlich wirklich sehr viel, das uns zusammenführt. Und ich glaube, man sollte sich da nicht so leicht mit hinreißen lassen, dass die Leute da diese andere Kultur, die versteht das überhaupt nicht, die passen da überhaupt nicht rein. Diese ganzen Sachen, das wird alles ein bisschen übertrieben. Auf der menschlichen Ebene führt uns sehr viel zueinander.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Das Ganze sagt Abu Bakr Shaui, also ein wirklich toller Filmemacher und ein absolut wunderbarer Film, der ja auch meine Kindheit zwischen zwei Welten, halb deutsch, halb arabisch oder halb ägyptisch, eben ganz wirklich besonders angesprochen hat. Aber es ist, glaube ich, wirklich auch ein Film, den alle in Österreich ansehen sollten. Gerade eben, wie er am Ende gesagt hat, in einer Zeit, in der es eben so einfach ist, die Brücken zwischen den Kulturen einzureißen und eigentlich viel schwerer, sie wieder aufzubauen. Und Abu, wie er genannt wird von seinen Freunden, also Abu Bakr Shaui, ist, glaube ich, ein ganz besonderer Baumeister solcher Brücken. Und deswegen noch einmal meine absolute Empfehlung, schaut ihn euch an, seinen Film The Stories, der gerade in den Kinos läuft. In diesem Sinne, das war eine weitere Folge meines Podcasts. Schreibt mir auf den sozialen Medien, ob euch diese Folge gefallen hat, aber vor allem, ob euch der Film gefallen hat und wenn ihr ihn dann hoffentlich angesehen habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Nahost, nah dran. Euer Karim.
Missing Link.